NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Max von Pufendorf liest die 7. Folge aus Nelio Biedermanns Roman Lazar. Wir befinden uns jetzt in den 1930er Jahren. Lilly und Lajos haben zwei Kinder, den älteren István, genannt Pista, und die 1932 geborene Eva. Lajos Schwester Ilona und ihr Mann Kurt von Bleichröder haben mit den beiden Kindern Berlin verlassen. Sie leben in Wien. Ilona nimmt die Anzeichen des Antisemitismus stärker wahr als die anderen. Sie ist sehr pessimistisch und geht ihrer Umgebung mit apokalyptischem Gerede auf die Nerven. Als auch in Österreich der Antisemitismus beginnt, zum guten Ton zu gehören, flieht die Familie mit dem Zug in die Schweiz.
Während sie nackt vor der Frau stand, die ihren Körper abtastete, dachte Ilona an Zuckmeier, der gesagt hatte, »Das Wichtigste ist unsere Würde. Die dürfen wir uns nicht nehmen lassen.« Wenn man sich nun aber splitternackt vor der Frau eines SS-Beamten bücken musste, damit sie auch wirklich jeden Teil des Körpers der Visitation unterziehen konnte, war das leichter gesagt als getan. Zum Glück hatte sie ihre Fähigkeit, sich einer Schildkröte gleich in sich selbst zurückzuziehen, tief in sich hinein, an einen Ort, an dem sie nichts erreichen konnte, nicht verloren, so dass sich ihr Körper wie eine Hülle anfühlte, als ihr die Frau zwischen die Beine fasste. Sie hatte Zuckmeier im Zug zuerst gar nicht erkannt, nur sein großer, kantiger Kopf und seine markante Nase waren ihr bekannt vorgekommen. Dabei hatten Kurt und sie bei der Vorstellung seines Hauptmanns von Köpenick Tränen gelacht. So ernst, wie der Mann in ihrem Abteil gesessen hatte, wäre ihr aber nie in den Sinn gekommen, dass das jemand war, der solche Komödien schreiben konnte. Als der Zug um 8.10 Uhr den Wiener Westbahnhof verließ, hatten sie auch noch kein Wort miteinander gesprochen. Nur zugenickt hatte man sich und dann geschwiegen. Selbst die Kinder waren ganz still gewesen, wobei ihnen die Anspannung der Eltern, die sie ihnen bei jeder Bewegung ansahen, schon seit Tagen die Sprache verschlagen hatte. Erst als sich Kurt, auf den die Welt des Militärs trotz seines Pazifismus oder gerade weil sie ihm so fremd war, eine seltsame Faszination ausübte, die aber innerhalb von Sekunden in Abscheu umschlagen konnte, dazu hatte durchringen können, den Mann auf die Orden an seinem Revers anzusprechen, hatte dieser etwas gesagt. Vom Krieg selbst hatte er nicht sprechen wollen, aber von der Übergabe des Eisernen Kreuzes erster Klasse hatte er erzählt. Der Kaiser hat ausgeschaut, als sei er über den Styx zurück in unsere Welt gerudert. Sein Gesicht war grau und starr wie sein verkürzter linker Arm, so dass er ausgesehen hat, als klebe der Schnurrbart auf einer Maske. Am besten sind mir aber seine Augen in Erinnerung geblieben. Sie waren weit aufgerissen, haben aber mitten durch mich hindurch geschaut, so als habe er in der Ferne schon das Schicksal seines Landes gesehen. Über den Krieg war man schnell auf die aktuelle Weltlage zu sprechen gekommen, die ja unausweichlich auf einen weiteren Krieg zusteuere. »Mein Bruder kennt Ödön von Horvath«, hatte Ilona gesagt. »Wenn man sein neuestes Buch liest, wird einem sofort klar, dass es Krieg geben muss. Auf etwas anderes wurde die Jugend gar nicht vorbereitet.« Und Kurt hatte gefragt, »Haben Sie das Buch gelesen?« »Ja, Ödön ist ein guter Freund von mir. Ich schreibe auch.« »Nein, wirklich?« »Was für ein Zufall. Könnten wir etwas von Ihnen kennen?« »Der fröhliche Weinberg könnte Ihnen etwas sagen«, hatte Zuckmeier bescheiden geantwortet. Es war ihnen natürlich furchtbar peinlich gewesen, dass sie den Schriftsteller nicht erkannt hatten, weshalb sie anschließend umso euphorischer von seiner Komödie geschwärmt hatten. Gesehen hatten sie das Stück noch vor der Machtergreifung oder zumindest vor dem Boykott, der sie dazu veranlasst hatte, wenige Wochen nach den Ferien an der Côte d'Azur Deutschland zu verlassen. Dabei war der Boykott damals nichts im Vergleich zu den letzten 3 Tagen in Wien gewesen, über die Zuckmeier viele Jahre später in seinen Memoiren schreiben sollte: »An diesem Abend brach die Hölle los. Die Unterwelt hatte ihre Pforten aufgetan und ihre niedrigsten, scheußlichsten, unreinsten Geister losgelassen. Die Stadt verwandelte sich in ein Albtraumgemälde des Hieronymus Bosch. Lemuren und Halbdämonen schienen aus Schmutzeiern gekrochen und aus versumpften Erdlöchern gestiegen. Die Luft war von einem unablässig gellenden, wüsten, hysterischen Gekreische erfüllt, aus Männer- und Weiberkehlen, das Tage und Nächte lang weiterschrillte. Und alle Menschen verloren ihr Gesicht, glichen verzerrten Fratzen, die einen in Angst, die anderen in Lüge, die anderen in wildem, hasserfülltem Triumph. Tatsächlich hatten sie nicht gewagt, die Wohnung zu verlassen, aus Angst verprügelt, verhaftet oder, sie sahen es aus dem Fenster, gezwungen zu werden, vor den Augen der schaulustigen Menge die pro-österreichischen Parolen von den Bürgersteigen zu schrubben, mit denen Anhänger Kurt Schuschnigs noch gegen den Anschluss zu protestieren versucht hatten. Doch auch zu Hause war die Angst gewesen. Jedes Mal, wenn sie Schritte im Treppenhaus vernommen hatten, hatten sie gefürchtet, man käme, um ihre Wohnung zu plündern. Als sie schon einige Stunden unterwegs gewesen waren, hatte Zuckmeier gefragt, leise, weil die Kinder vom monotonen Rollen der Stahlräder beruhigt eingeschlafen waren, wie viel Geld sie dabei hätten. Ilona und Kurt hatten sich einen kurzen Blick zugeworfen, dann hatte sie gesagt, genug, um eine Weile durchzukommen. Das ist zu viel, hatte Zuckmeier geantwortet. Mehr als 25 Mark sind nicht erlaubt. Wir haben es natürlich versteckt, hatte Kurt erwidert. Die werden es finden. Und dann könnt ihr gleich in den nächsten Zug nach Dachau umsteigen. Wieder hatten sie sich einen Blick zugeworfen, jetzt verunsichert. Erst werden sie euer Gepäck und das der Kinder durchsuchen, dann werdet ihr euch ausziehen müssen. Jeder von euch, bis auf die nackte Haut. Sie hatte Kurt noch einmal angesehen, doch dieser schaute jetzt nachdenklich aus dem Fenster. Neben ihnen glitt der Schatten des Zugs über die grünen Wiesen. Dann waren sie durch einen kurzen Tunnel gefahren, in dessen Dunkelheit die Kinder selbst wie Schatten ausgesehen hatten. In gewisser Hinsicht waren sie das ja. Kleine Schatten, die ihnen folgten, wohin sie auch gingen. War es nun Zürich, New York oder Dachau? Als wieder das strahlende Vorfrühlingslicht das Abteil durchflutete, hatte Ilona gesagt, »Das Risiko ist zu groß, Kurt. Wir können froh sein, wenn wir es überhaupt hinüberschaffen.« Kurt hatte genickt. Sie hatten noch etwas Geld bei einer englischen Bank, das für die Weiterreise und einen bescheidenen Neuanfang reichen würde. Und mit ihrem restlichen Vermögen würden sie wohl oder übel die NSDAP unterstützen. »Dann gehe ich kurz zur Toilette«, hatte Ilona gesagt. »Achtest du auf die Koffer?« Wieder hatte Kurt genickt. Aber war das die richtige Entscheidung? Sollten sie wirklich all ihr gut verstecktes Geld aus dem Fenster werfen? Vielleicht würden es die Beamten gar nicht finden. Vielleicht würden sie ja gar nicht danach suchen und sie einfach durchwinken. Weshalb sollte Zuckmeier wissen, wie es an der Grenze aussah? Wäre er schon mal dort gewesen, dann säße er jetzt sicher nicht hier, sondern irgendwo am Zürichsee oder in einem Pariser Café. Kurt stand auf, hob die Koffer von der Gepäckablage und öffnete sie. Aus dem Augenwinkel sah er Zuckmeiers Hände. Man konnte sich schwer vorstellen, dass alles, was sie taten, Schreiben war. Es waren Arbeiterhände, die Finger zu breit für die Schreibmaschinentasten und zu groß für einen Stift. Die gefallen Ilona bestimmt, dachte Kurt. Und dann noch die Orden am Revers, als hätte er genau gewusst, womit er bei ihr punkten kann. Aber Ilona waren die Hände gar nicht aufgefallen. Sie stand in der engen Zugtoilette und fragte sich, was sie nun mit den ganzen Scheinen tun sollte, die sie aus ihrem BH, ihren Strümpfen und ihrer Unterhose gefischt hatte. Einen Moment lang hatte sie überlegt, das ganze Geld einfach durch die Toilette auf die Gleise fallen zu lassen. Aber dann war sie sich doch wieder unsicher gewesen, ob das wirklich das Richtige war. Also hatte sie sich auf den Toilettenrand gesetzt und die Augen geschlossen. Die Stahlräder ratterten durch ihren Kopf. Sie hatte Lust zu weinen, wusste aber nicht mehr, wie das ging. Wäre ihre Mutter hier gewesen, hätte sie es gekonnt. Dann hätte sie geweint, bis alles besser gewesen wäre. Sie vermisste sie. Manchmal, wenn sie sich sicher war, dass alle schliefen, sprach sie zu ihr, fragte sie um Rat, obwohl ihr klar war, dass ihre Mutter am allerwenigsten gewusst hatte, wie man lebt. Und doch erhoffte sie sich eine Antwort. Irgendeine, nur einmal. Als der Zug gegen 5 Uhr abends in Innsbruck gehalten und Beamte mit Hakenkreuzbinden den Zug betreten hatten, waren sie trotz des schmerzhaften Anblicks der im Wind flatternden Scheine erleichtert gewesen, dass sie das Geld aus dem Fenster geworfen hatten. Mit zitternden Händen hatten sie dem Mann mit den grünen, katzenhaften Augen ihre Pässe gereicht. Der Name Bleichröder hatte ihm zum Glück nichts gesagt. Als er dann aber las, dass Zuckmeier Schriftsteller war, hatte er ihm sofort befohlen, mit seinem Gepäck auszusteigen. Der Schriftsteller war im Bahnhofsgebäude verschwunden und der Zug hatte sich wieder in Bewegung gesetzt. So schnell konnte es gehen. Die Beamtenfrau befahl ihr, sich wieder anzuziehen. Sie hatte gesehen, was sie sehen wollte. Ilona verließ die Zelle und trat nach draußen. Die Luft war kalt und klar, der Himmel glasgrün und wolkenlos. Die Leibesvisitationen und Gepäckdurchsuchungen hatten die ganze Nacht gedauert. Bald würde die Sonne aufgehen. Die Kinder hatten sich tatsächlich auch ausziehen müssen, selbst die 12-jährige Toni. Sie als Mutter hatte vor der Tür warten müssen. Toni hatte geweint und nach ihr gerufen. Und sie hatte zum ersten Mal in ihrem Leben gedacht, dass es vielleicht doch nicht richtig war, Kindern die Welt zuzumuten, in der Hoffnung, es gehe schon irgendwie gut. Am frühen Morgen verließ der Zug den Grenzbahnhof Feldkirch. Als sie die Grenze zur Schweiz passierten, flimmerte die Sonne auf dem körnigen Firnschnee. Das Haus stand in der vordersten Häuserreihe an der Donau. Dahinter lag ein öffentlicher Park, in dem Anfang Oktober, wenn sie für die kalten Monate in die Stadt zogen, die Blätter der Bäume goldgelb und die Nachmittagsschatten lang und gesprächig waren. Mit ihnen freundete sich Pischter schnell an, während er in der Klosterschule auf der anderen Flussseite allein und für sich blieb. Bevor sie das Haus in Budapest gekauft hatten, war er von Privatlehrern unterrichtet worden, so dass er kaum Kontakt zu Gleichaltrigen kannte. Zwar waren im Waldschloss ständig Gäste mit Kindern zu Besuch gewesen, doch vor diesen hatte er sich die meiste Zeit im Kellergewölbe oder im Wald versteckt. Die Natürlichkeit im Umgang mit Gleichaltrigen fehlte ihm deshalb, was in der Schule sofort auffiel. Er war ein Fremder, der die Verhaltensregeln, die Sprechweise, den Humor und die Klassenhierarchie nicht kannte und auch keine Chance hatte, sie zu erlernen. Denn stand man einmal am äußersten Rand, war es unmöglich, in die Mitte zu gelangen. Die einzige Rolle, die ihm zukam, war jene des Sündenbocks, des Prügeljungen und Fußabtreters. Wann immer der Klassenzusammenhalt bedroht war, machte man ihn für die Spannungen verantwortlich und beseitigte sie, indem man ihn an die Mauer hinter dem Schulhaus stellte. Dort schlug man ihm der Reihe nach mit dem Lineal ins Gesicht. Da Pischter schnell lernte, dass der Versuch, sich unsichtbar zu machen, nichts nützte, begann er zweimal täglich, nach dem Aufstehen und vor dem Zubettgehen, in der weit entfernten, kaum denkbaren Hoffnung, irgendwann stärker als seine Mitschüler zu sein, Liegestütze zu machen, bis seine Armmuskeln versagten. Er genoss es, dass dieser Schmerz sein eigenes Verdienst war und nichts mit seinen Peinigern zu tun hatte. Und während er anfangs nur gespürt hatte, dass sich etwas in ihm tat, sah er nach einem halben Jahr auch die ersten Veränderungen. Seine Oberarme waren endlich breiter als seine Unterarme und seine Brust glich nicht mehr der eines Hungerkünstlers. Um schnellere Fortschritte zu erzielen, begann er nun auch Gewichte in sein Training einzubauen und seine kleine Schwester Eva wann immer möglich herumzutragen. Der Muskelkater wurde zu seinem ständigen Begleiter, wodurch er zum ersten Mal ein Gefühl für seinen Körper bekam, der ihn bisher bloß wie ein von seinen Gedanken und Emotionen gefülltes und gesteuertes Gefäß vorgekommen war. Doch nun, über die schmerzenden, erschöpfungsgelähmten Muskeln, behauptete sein Körper plötzlich den Platz, der ihm zustand. Pischta wurde zu einem Wesen aus Substanz, einem Körper mit Gewicht. 2 Jahre nach den ersten Liegestützen war er tatsächlich stärker als die anderen. Dabei war er sich immer sicher gewesen, er würde sein Leben lang schwach, schmal und krank sein, so als müsse sich sein sensibles Wesen in seinem Äußeren widerspiegeln. Nun standen sein Inneres und Äußeres jedoch in einem Kontrast, von dem nur er wusste. Denn auf die anderen, die das unsichere, ängstliche Kind in ihm nicht sahen, wirkte er wie ein neuer Mensch. Er wurde nicht mehr an die Mauer gezwungen und selbst die Lehrer wagten nicht, ihn zu züchtigen. Das lag auch an seinen Augen, die ihre grünlich-blaue Farbe verloren und stattdessen ein hartes Grau angenommen hatten. Auch sonst hatte er sich verändert. Sein Gesicht war kantiger, die Schatten unter den Wangenknochen dunkler, der Gang aufrechter und sein Selbstbewusstsein größer. Durch diese Wandlung, die ihn älter als die anderen Jungen wirken ließ, und durch seine stille, mysteriöse Art fiel er einem Mädchen des gegenüberliegenden Gymnasiums auf, das ihm an einem Freitag im November des Jahres 1938 nach Schulschluss, während des kurzen Augenblicks, da die Schülerinnen des Gymnasiums und die Schüler der Klosterschule zeitgleich auf den kleinen Platz zwischen den Gebäuden strömten und sich für einige aufregende Minuten ihre Arme streiften und ihre Gerüche und Stimmen vermischten, mit einem schüchternen Lächeln einen Liebesbrief überreichte. Pischter las den Brief noch auf dem Nachhauseweg mit heftig klopfendem Herzen und weichen Knien. Nachdem er ihn immer und immer wieder gelesen hatte, setzte er sich auf die Steinstufen eines Hauseingangs und starrte ins Leere. Als die Kirchenglocken 6 Uhr schlugen und ihm klar wurde, dass er schon seit einer Stunde auf den Stufen saß, stand er auf und lief nach Hause, wo er sofort in seinem Zimmer verschwand, um den Brief noch einmal zu lesen. Doch der Brief war weg. Er suchte ihn überall, tastete jede Tasche ab, kippte seinen Schulranzen aus, schlich sogar noch einmal hinaus, um den Weg bis zur Kettenbrücke abzulaufen. Aber der Brief blieb unauffindbar. Als er sich schließlich niedergeschlagen an den Esstisch setzte, fiel ihm plötzlich auf, wie trocken sein Mund und wie seltsam der Geschmack darin war. Auf einmal war es ihm unmöglich, länger am Tisch zu sitzen und über belangloses Zeug zu reden. Alles, worüber er sprechen wollte, waren der Brief, den jemand für ihn geschrieben hatte, und die süßen Sätze, die heute Nachmittag noch dem Mädchen mit den braunen Haaren gehört hatten und nun in seinem Bauch lagen. Unter dem Vorwand starker Magenschmerzen verließ er den Tisch. Obwohl sich Pischter schon am nächsten Morgen kaum an das Gesicht des Mädchens erinnern konnte, feilte er das ganze Wochenende an einem ebenso leidenschaftlichen Brief, den er ihr am Montag im Schulschlussgetümmel mit geröteten Wangen und ohne ein Wort überreichte. Danach saß er, bis es dunkel wurde, im Park hinter dem Haus. Der Himmel war bedeckt und die Welt ohne einen einzigen Schatten. Ein kalter Wind jagte das braune, trockene Laub über die schräg abfallende Wiese. So fühlte es sich also an, verliebt zu sein, als würde ein Herbststurm durch den Körper rauschen. Bald stellte sich eine Routine ein. Sie überreichten sich im Zweitagesrhythmus Briefe, ohne etwas zu sagen, denn für gesprochene Worte waren ihre Stimmen zu brüchig und ihre Münder zu trocken. Sie schlugen die Augen nieder und lächelten schüchtern. Kaum waren sie um die nächste Hausecke gebogen, lasen sie die stürmischen Briefe, in denen der ganze Inhalt ihrer kleinen Herzen lag. Kannte er jedes Wort, knüllte Pischter den Brief zusammen und verspeiste ihn. Er war gefangen in Mathildas Bann, gefangen in ihrem Netz aus Worten, das sie jeden Abend im Schein ihrer Honigkerzen wob. Was immer er tat und wo immer er war, sah er ihre großen braunen Augen, ihre Lippen und Hände, ihre Stirn, den Kragen ihrer Bluse, den Flaum auf ihren Wangen und die Brosche an ihrer Brust. Selbst in seinen Träumen erschien sie ihm, stets in Uniform und begleitet von dem roten Pfau, der sich von ihrer Brust gelöst hatte und mit seinem schwarzäugigen Rad den Himmel verdunkelte. Irgendwann waren die Briefe nicht mehr genug. Mathilda wollte hören, wie ihr Name aus Pischters Mund klang. Pischter wollte wissen, wie Mathilda ihn sah. Deshalb legte er an einem klaren Winternachmittag anstelle eines Briefes seine Hand in ihre. Sie war überrascht, ließ sie aber nicht los, sondern zog ihn hinter sich her zum kleinen Park in der Nähe ihrer Wohnung. Dort auf einer Bank unter einer Linde hatte sie alle seine Briefe gelesen. Nun standen sie noch immer händehaltend davor und wussten nicht, was man in einer solchen Situation tat. Am Eingang harkte der Wächter den Kiesweg, ansonsten war der Park leer. »Und jetzt?«, fragte Mathilda. Es war das erste Mal, dass Pischter ihre Stimme hörte. Er hatte sie sich anders vorgestellt, aber das machte nichts. Sie war ihm sofort vertraut. »Ich weiß nicht, aber ich halte gerne deine Hand. Mir gefällt es auch. Dann lass uns nicht damit aufhören. schlug Pischta vor. Mathilda nickte. Als es dämmerte und sie nach Hause musste, stand Pischta auf und hielt ihr den Arm hin, so wie er es bei seinem Vater und in Filmen gesehen hatte. Mathilda lachte darüber. Ohne dass er wusste, weshalb, hakte sich dann aber trotzdem unter. So verließen sie den Park, nickten schüchtern dem Wächter zu, der hinter ihnen das Tor schloss, gingen schweigend die Straße hinab und genossen es, nicht allein zu sein, als die Gaslaternen aufleuchteten. »Das ist der schönste Moment des Tages«, meinte Pischta, und Mathilda sagte gleichzeitig, »ich werde immer ganz melancholisch, wenn die Lampen angehen.« Sie sahen sich an und lachten. Vor Mathildas Haustür standen sie wieder vor demselben Problem wie zuvor. Beide wussten nicht weiter. »Und jetzt?« fragte Pischta. »Ich weiß nicht, aber könntest du, bevor du gehst, einmal meinen Namen sagen?« Pischta spürte, wie ihm warm wurde. Er blickte über seine Schulter, blickte die Straße hinauf und hinab, als wäre er im Begriff, etwas Verbotenes zu tun. Dann sagte er den Namen, den er in den letzten Wochen öfter als jedes andere Wort in seinem Leben gedacht und geschrieben hatte. »Danke«, sagte Mathilda, stellte sich auf die Zehenspitzen, zog ihn an seinem Mantelkragen zu sich hinab, gab ihm einen Kuss, einen richtigen, echten Kuss, mitten auf den Mund, und verschwand im Treppenhaus, bevor er noch etwas sagen konnte. Den Rest des Abends verbrachte Mathilda in der Putzkammer. Um 8 Uhr durfte sie kurz hinaus, um auf die Toilette zu gehen und sich ihre Decke und ihr Kopfkissen zu holen. Dann wurde die Tür wieder abgeschlossen. Die Kammer war klein. So klein, dass sich Mathilda, die Pischta gerade bis zur Schulter reichte, mit angezogenen Beinen zusammenrollen musste, um sich hinlegen zu können. Entsprechend stickig war die Luft. Die ganze Nacht hatte Mathilda den Geruch von Putzmitteln, Mäusekot und alten Lappen in der Nase. Aber das Schlimmste war die Stimme ihrer Mutter, die stundenlang durch das Schlüsselloch zu ihr hineindrang. Frau Telkes hatte sich, nachdem sie ihre Tochter in die Kammer gesperrt hatte, den Schaukelstuhl vor die Tür gezogen und dunklen Lippenstift aufgetragen. Als Mathilda ihre Stimme hörte, war sie zusammengezuckt. Es gab kaum etwas, wovor sie sich mehr fürchtete als vor einer Predigt ihrer Mutter, von der zwar niemand wusste, ob sie überhaupt an Gott glaubte, die Tora aber so ausführlich studiert hatte, dass deren strenge, von Gleichnissen und Symbolen durchdrungene Rhetorik in ihre eigene Sprache übergegangen war, in der sie nun Bilder von groben Männerhänden, von gebrochenen Blumen, nächtlichen Parks und düsteren Gassen heraufbeschwor, von glänzenden schwarzen Augen, von Oberschenkeln, an denen Blut klebt, von Säbeln, die einen zerspalten, von Gliedmaßen, die in einem wachsen, von Armen und Beinen, die sich aus dem Körper kämpfen, von geschwollenen Bäuchen, quälenden Krämpfen und dem Gefühl, nicht mehr man selbst zu sein. Noch Stunden später, als Frau Telkes sich den Lippenstift schon lang am Handrücken abgewischt und zu ihrem Mann ins Bett gelegt hatte, konnte Mathilda die Bilder nicht verdrängen. Die Dunkelheit hatte sich mit ihnen vollgesogen. Am nächsten Morgen musste Mathilda wie gewohnt zur Schule. Dabei fühlte sich die Welt ganz und gar nicht gewohnt an. In ihrem Haar und auf ihrer Haut klebten immer noch die Schreckensbilder ihrer Mutter. In ihrem Kopf durchlebte sie ununterbrochen die Stunde mit Pischta, hörte ihren Namen aus seinem Mund, bis ihr seine Art, ihn auszusprechen, wie die einzig richtige vorkam. Endlich läutete die Glocke. Mathilda sprang auf und eilte hinaus auf den Platz, um Pischta zu treffen und ihm alles zu erzählen. Wie sie gestern nach dem Kuss hinaufgegangen und mit der Frage, wo sie so lange gewesen sei, erwartet worden war. Wie sie eigentlich an der Kälte in der Stimme ihrer Mutter hätte erkennen müssen, dass die Frage nur ein Test war. »Ich war noch mit Esther im Park«, hatte sie gesagt und sich darüber gewundert, wie fremd sie dabei klang. »Vielleicht ist man gar nicht sein Leben lang derselbe Mensch«, hatte sie gedacht. »Vielleicht ist man verschiedene Menschen, die anders denken, fühlen und aussehen und nur durch denselben Namen zusammengehalten werden.« »So, so, du warst mit Esther im Park. Das ist gut. Die scheint ein braves Mädchen zu sein«, hatte ihre Mutter gesagt. »Ja, das ist sie«, hatte sie, die das Klacken der Eiswürfel im Hals ihrer Mutter nicht hörte, geantwortet. »Dann hält sie ihre Mutter sicher in Ehren. statt mit der Zunge einer Schlange zu sprechen, die Lügen wie Wahrheiten klingen lässt. Da hatte Mathilda begriffen. Natürlich, ihre Mutter hatte sie vom Fenster aus gesehen, hatte sie Arm in Arm die Straße hinuntergehen sehen, hatte sie unten vor der Tür stehen sehen, hatte gesehen, wie seine Lippen ihren Namen geformt und wie ihre Lippen seine geküsst hatten. Sie hätte es sich denken müssen, wie leichtsinnig sie gewesen war und wie unendlich dumm, ihre Mutter auch noch anzulügen. Nun musste sie vorsichtiger sein, vor allem die nächsten Wochen. Sie und Pischta durften höchstens ein paar Worte wechseln. Sie musste pünktlich nach Hause kommen, musste ihre Gefühle wieder in die Briefe verbannen und hoffen, dass ihre Mutter die Sache möglichst schnell vergäße. Pischtas Briefe, die sie alle in einer Schachtel unter dem Bett aufbewahrte, musste sie vernichten. Am besten wäre es, sie äße sie, denn im Mülleimer würde ihre Mutter sie finden. Das dicke Bündel an ihr vorbeizuschmuggeln und draußen zu entsorgen, war zu riskant, und verbrennen konnte sie es in ihrem Zimmer auch nicht. Vor dem Schultor stand Dora, die Haushälterin der Familie Telkes. Als Mathilda sie dort warten sah, mit ihren breiten hängenden Schultern und einem Korb voller Marktgemüse in der Hand, blieb sie abrupt stehen. Aber es war sinnlos. Dora hatte sie schon entdeckt, und einen anderen Ausgang gab es nicht. »Komm, mein Kind, geh mir nach Hause«, sagte sie. Und ihre Augen waren dabei so mitfühlend, dass Mathilda die Tränen kam. Dora legte ihr ihren schweren Arm um die Schulter und sagte, »Auch wenn es jetzt nicht so scheint, es wird besser. Du kennst ja das Sprichwort, die Zeit vergeht und wartet auf niemanden, auch nicht auf den Schmerz. Aber wieso tut Mutter mir das an?« »Weil sie dich liebt, mein Kind. Sie liebt mich nicht, sie hasst mich.« »Nein, tut sie nicht. Würde sie dich hassen, hätte sie nicht solche Angst um dich.« Mathilda wischte sich mit dem Ärmel ihrer dunkelblauen Uniform das Gesicht trocken. »Und was soll ich jetzt tun?« »Am besten, du vergisst den Jungen. Und wenn du das nicht kannst, dann wird es einen Weg geben«, sagte Dora und hoffte inständig, dass sie recht hatte. Nachdem er sie eine ganze Woche nicht gesehen hatte, überreichte ihm ihre Freundin Esther einen Brief. Pischta konnte nicht einmal abwarten, bis er den Platz verlassen hatte, sondern las ihn gleich dort, inmitten des Schulschlussgetümmels. Danach wankte er wie ein Betrunkener durch die Straßen, über die Brücke und in den Park hinter ihrem Haus, wo er erfolglos einen Schatten suchte, der ihn trösten konnte. Die Schatten wussten viel, aber mit Liebeskummer kannten sie sich nicht aus. Er ging also doch nach Hause, obwohl er dies so lange wie möglich hatte hinauszögern wollen, mied seine Mutter, die im Studierzimmer Italienisch lernte, schlich die 4 Stockwerke hinauf und am Zimmer seiner Schwester vorbei, zog seine Tür geräuschlos hinter sich zu, trat ans Fenster und blickte auf die Donau, deren grüngraues Wasser so langsam dahinzog, dass man ihr Fließen kaum wahrnahm. Dennoch erreichten das Schwemmholz und all das übrige Treibgut irgendwann das Schwarze Meer, das Auffangbecken für verflossene Zeiten, zerbrochene Träume und verlorene Dinge. Doch daran dachte Pischta ganz bestimmt nicht. Er dachte nicht einmal mehr an Mathilda, wie er es die letzte Woche ununterbrochen getan hatte, sondern nur noch daran, wie er diesem Gefühl zerfleischt zu werden, diesem Gefühl von einem ganzen Rudel blutdurstiger Jagdhunde zerrissen zu werden, entkommen konnte. Ein Sprung aus dem Fenster wäre eine Möglichkeit. Er wäre sofort tot, keine Frage. Bei seinem Großvater hatte ja schon ein Sturz die Treppe hinabgereicht. Aber er wusste, dass er es nicht tun würde, dass das nur Gedankenspiele waren, um sich abzulenken. Denn es bestand ja immer noch die Chance, Mathilda wiederzusehen, irgendwann. Und eine Welt, in der diese Möglichkeit bestand, war eine gute Welt.
Max von Pufendorf mit der 7. von 15 Folgen aus dem Roman Lazar von Nelio Biedermann. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9:00 mit Klaas Christoffersen. Angesichts der Gewalt im Iran will sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass die Revolutionsgarden im Terrorsanktionsregime der Europäischen Union gelistet werden. Für diese Entscheidung ist Einstimmigkeit in der EU nötig. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Achmetovic sagte auf NDR Info, bislang sei eine solche Listung nicht erfolgt, weil einzelne Staaten dies verhindert hätten. Nun aber gäbe es eine neue Dynamik.
Ich bin mir sehr sicher, dass es eine neue Dynamik gibt, auch innerhalb der Europäischen Union, um ein Einstimmigkeitsprinzip hinzubekommen. Okay. Denn wir wissen, dass das iranische Regime, das Regime in Teheran, die seit Monaten und Jahren auch beispielsweise Russland dabei unterstützen, den Krieg in der Ukraine zu führen. Es gibt viele Argumente, die dafür sprechen, dass diese Revolutionsgarde gelistet werden muss, weil es innenpolitisch Repression vornimmt und weil es auch außenpolitisch für Destabilisierung sorgt, nicht nur in der eigenen Nachbarschaft,